Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 174. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zurzeit bin ich ja mit meinem Podcast in den verschiedenen deutschen Weinbaugebieten unterwegs und halte Ausschau nach interessanten, vielversprechenden jungen Winzertalenten. Mit diesen jungen Menschen möchte ich über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren sprechen und wie ihnen dann anschließend der Einstieg in den Weingutsalltag gelungen ist. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert, und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Logisch, dass ich auch neugierig bin, welche Weinstilistik sie besonders wertschätzen und wo in der Welt sie sich immer mal wieder Inspirationen holen. Ein weiteres Mal bin ich bei meinen Recherchen in Franken fündig geworden, eine Region, die leider noch immer etwas im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Zu allem Übel ist die Region gerade von zwei frostigen Nächten so stark heimgesucht worden, dass an manchen Orten die Erträge in diesem Jahr extrem gering ausfallen dürften. Von manchen Weinbergen wird gar ein Totalausfall gemeldet. Auch von anderen Weinregionen werden ähnlich traurige Nachrichten verbreitet. Genaueres wird sich sicher erst in den nächsten Tagen herausstellen. Auch mein heutiger Gast hier bei Genuss im Bus ist von den Frostereignissen betroffen. Es ist Peter Reipold aus Obervolkach. Hier seine Stellungnahme dazu im O-Ton. Es ist nicht so schlimm wie in 2020, aber nach der zweiten Frostnacht rechnen wir aktuell nun mit ungefähr 60% Verlust in unserem Weingut. Das ist schwer zu verkraften, gerade wo dieses Jahr alles so super draußen begonnen hatte. Aber das Wichtigste ist dennoch, dass wir alle gesund sind und es auch dem Nachwuchs gut geht. Peter Leipold ist ein leiser, bescheidener und ungemein besonderer junger Winzer. So manch anderer Zeitgenosse würde angesichts der famosen Silvaner und Spätburgunder, die unter seiner Regie auf Flaschen gefüllt werden, eine größere Lippe riskieren. Nicht, dass es Peter an Selbstbewusstsein fehlen würde, ganz und gar nicht. Aber er trägt es nicht lauthals zur Schau und er muss auch nicht immer und überall in der ersten Reihe stehen. Seine Vita kann sich sehen lassen. 2006 macht er sein erstes Praktikum bei Paul Fürst in Bürgstadt. Es folgt die Lehre bei der LWG in Pfalz-Höchheim. Anschließend arbeitet Peter 4 Jahre bei Klaus-Peter Keller im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim. Eine Zeit, die, wie er sagt, ihn sehr, sehr geprägt hat. Zwischendrin schiebt er einen Aufenthalt bei Comte Ligier Bel Air in Bonn-Romanée, von denen er heute immer mal wieder auch Fässer für seinen Pinot bezieht. Und seit die Hip-Hop-Ikone Madlib begeisterter Fan seiner Weine ist, ist Peter international um einiges bekannter als hierzulande. Weil sich das unbedingt ändern muss, habe ich ihn für Genuss im Bus ans Mikrofon geholt und ein ausführliches Gespräch mit ihm geführt. Also, Bühne frei nun für den heutigen Protagonisten, Bühne frei für Peter Leipold vom gleichnamigen Weingut im fränkischen Obervolkach. Los geht's! Lieber Peter, ich grüße dich ganz herzlich und sende einen vorabendlichen, eigentlich noch nachmittaglichen Gruß nach Obervolkach im Fränkischen.
Hallo Wolfgang, grüß zurück.
Schön, dass du heute bei Genuss im Bus hier dabei bist. Wir haben uns vor ein paar Tagen gesehen, du hast mir dein Weingut gezeigt. Wir haben ein sehr ausführliches Tasting deiner Weine gemacht. Alleine, was nicht möglich war, war eine Fahrt oder ein Spaziergang durch deine Anlagen, durch deine Weinberge. Es war einfach vom Wetter her ziemlich isselig, es hat dauernd geregnet. Das holen wir dann bestimmt demnächst mal nach, ne?
Auf jeden Fall, also ich freue mich darauf, dir unsere Weinberge zu zeigen. Gibt da ja wirklich vieles Spannendes, egal ob es die Rebgenetiken sind, die wir gepflanzt haben, oder auch solche spannenden Weinberge wie der Lump. Genau. Ganz, ganz tolle Aussicht dort.
Genau. Ist eine spannende Gegend. Sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern genau, wo hältst du dich auf, wo lebst und arbeitest du?
Also unser Weingut Leipold, das befindet sich in Obervolkach. Das ist im östlichen Franken oder auch ja, zentralöstlichen Franken an der Main-Schleife, grob gesagt zwischen Schweinfurt und Würzburg. Die Main-Schleife ist natürlich touristisch sehr bekannt und Obervolgach liegt aber 2-3 Kilometer östlich vom bekannten Volgach, Northeim, Sommerach, Escherndorf.
Genau, also nicht ganz direkt am Main, aber auch nicht weit weg, ne?
Genau, kleines Seitental.
Wenn du in 2-3 Sätzen mal auf den Punkt bringen solltest, was ist das Besondere eurer Lagen oder das, was man auch als Terroir bezeichnet? Was würdest du sagen?
Bei uns in Obervolgach ist eben das Besondere, dass wir genau an der Grenze zum Steigerwald liegen. Das bedeutet, in Franken gibt es ja die drei Hauptbodengesteine, Ausgangsgesteine, im Westen mit dem Buntsandstein, bei uns eigentlich hauptsächlich an der Main-Schleife vorkommend der Muschelkalk und dann im Steigerwald im Osten der Keuperboden. Und dadurch, dass wir eben genau an der Grenze sind, haben wir beide. Also wir haben einmal einerseits den Muschelkalk und aber auch den Keuperboden. Und das gerade beim Silvaner, den wir ja am meisten von unserer Fläche haben, tut sich das wirklich besonders gut zeigen in der Flasche, die Unterschiede, wie dann sich der Keuper und auch der Muschelkalk auf den Weintyp auswirkt.
Und auch mitunter ganz schön steile Lagen, ne?
Ja, also unser steilster Weinberg ist natürlich der Escherndorfer Lump mit so 70-75% Hangneigung. In Obervolgach würde ich sagen, ist es zwischen leicht hängig bis die steilsten 40-50%. Also lässt sich vieles noch gut mit dem Traktor bearbeiten. Aber ist schon auch so, dass man aufpassen muss, wenn es mal feucht wird, dass man nicht die Zeile abgeht.
Okay, also Traktorunfälle sind bei euch nicht die Regel?
Nee, genau. Und in Escherndorf ist wirklich bei uns reine Handarbeit angesagt. Da haben wir keine Raupe und auch so, die Zeilen sind so eng, dass wir da wirklich nur mit 100% Handarbeit arbeiten können.
Escherndorf und auch natürlich Volgach sind ein Tick bekannter als Obervolgach. Wie gestaltet sich bei euch die Winzerszene?
Ja, also in Volgach ist natürlich ein sehr, sehr bekannter Winzerort, dann auch Northeim, Sommerach, das sind ja, ich sag mal, pro Ortschaft bestimmt 20, teilweise 30 Weingüter. Hier bei uns in Obervolgach ist es so, dass es nur 2 Weingüter gibt, das sind einmal wir und dann noch ein anderer Selbstvermarkter. Die meisten Winzer, die hier in Obervolgach Weinberge haben, sind Genossenschaftsbetriebe. Das heißt, das Durchschnittsalter da ist auch schon eher 60 plus. Betriebe, die an die regionale Genossenschaft, die GWF, abliefern ihre Trauben im Herbst. Und im Durchschnitt irgendwo 1 Hektar ungefähr haben, 1 Hektar Weinberge.
Dann wird es Zeit, Peter, dass Obervolgach auf die Liste der bekannteren Orte kommt und so wie ich das einschätze, sorgst du und auch deine Familie, wo auch ja deine Frau dazu gehört, ihr sorgt dafür, ne?
Dankeschön, ja doch, auf jeden Fall, wir geben unser Bestes und ja, die Lage gibt es her, der Boden gibt es her, dass man da wirklich spannende Weine erzeugen kann, ja.
Und wenn wir schon über Familie reden, in welchem Elternhaus bist du groß geworden? Deine Mutter habe ich zumindest mal kurz gesehen. Aber wie ging es dazu?
Ja, also vom Zuhause, von der Familie ist es so, dass ich kindheitlich im Endeffekt als 3-Generationen-Betrieb aufgewachsen bin. Mein Opa war noch im Betrieb mit tätig. Meine Oma hat dann oft so Kochen, Haushalt übernommen. Und mein Papa und meine Mama haben das natürlich dann hauptberuflich gemacht. Also wir hatten ja damals, also vor, ich sag mal, ungefähr 20 Jahren, hat man 4,5 Hektar, das war für meine Eltern, ich sag mal, schon so, dass sie da von leben konnten, aber es war natürlich auch absehbar, dass es für die Zukunft, um wirklich, ich sag mal, noch bessere Qualitäten zu ernten, wir haben wirklich dann auch in den letzten Jahren in wirklich viele tolle Weinberge investiert, war das absehbar, dass wir uns vergrößern mussten. Und es war nie der Druck von zu Hause da, dass es geheißen hat, du musst es übernehmen. Ich habe einfach die Chance gesehen, als ich mit 16, 17 dann aus der Realschule kam und habe während der Realschule schon mein erstes Praktikum bei meinem guten Paul Fürst in Bürgstadt gemacht und wurde dann da wirklich auch so infiziert, kann man schon sagen, wirklich auch von der Liebe zum Pinot Noir. Und einfach auch generell von der Liebe zum Weinberg und ja, wie viel Leidenschaft man wirklich in die Flasche da reinstecken kann. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich doch da schon einen guten Anfang habe, einen guten Start mit einem eigenen Weingut. Ich meine, wenn man jetzt in der heutigen Zeit neu ein Weingut gründen möchte, da ist einfach wahnsinnig viel Startkapital für Maschinen, für Ausrüstung. Aber dann natürlich auch auf der anderen Seite der Kundenstamm. Meine Eltern hatten ja oder haben ja immer nach wie vor einen sehr großen Privatkundenstamm. Also in Franken ist ja wirklich auch ungewöhnlich, dass man irgendwie Fasswein verkauft. Das sind ja doch oft dann, wenn eher Selbstvermarkter, die dann auch Heckenwirtschaften haben. Und so haben auch wir einen großen privaten Kundenstamm uns über die letzten 40 Jahre aufgebaut, und das ist natürlich auch ein großes Kapital, was sehr wertvoll ist. Und ja, da bin ich so reingewachsen.
So bist du aufgewachsen. Genuss spielte sicherlich eine Rolle, ne? Aber es war dann schon nochmal eine andere Nummer, was du dann bei Paul Fürst erlebt hast.
Ja, genau, also in Obervolgach, und man muss auch sagen, mein Papa, der hat natürlich nie so die Möglichkeit gehabt, ich sag mal, rauszukommen. Er hat das Weingut aufbauen müssen. Mein Opa, der war auch noch Genossenschaftsbetrieb, also hat die Trauben abgeliefert. Meine Großeltern und Urgroßeltern, die kamen eher von der landwirtschaftlichen Seite. Also wir hatten schon immer einen Gemischbetrieb früher, der natürlich auch Wein mit dabei hatte. Aber dann war auch ganz früher noch ein Gasthaus mit dabei, ganz viele Kirschbäume. Und mein Papa, der hat es sozusagen immer wieder umgestellt, Jahr für Jahr vom Genossenschaftsbetrieb eben zum eigenen Flaschenweinverkauf. Und da hat er eben nie die Chance gehabt, mal rauszugehen. Also war natürlich in Franken schon in den verschiedensten Betrieben, aber ich würde sagen, nicht über 30, 40 Kilometer hinaus und auch jetzt nicht bei den Top-Betrieben.
Und du, Peter, hast nicht mit der Wimper gezuckt, mal nach einer anderen Berufsoption die Augen offen zu halten. Das ist ja so bei Jugendlichen oft, ne? Ja. Dass man mit 15, 16 da noch sehr offen in die Zukunft blickt. Und gerade wenn der elterliche Betrieb jetzt nicht, wie zum Beispiel bei Paul Fürst, wenn man da Sebastian sieht, der hat im Grunde einen Weltklassebetrieb übernehmen können. Das ist ja nun in deinem Falle noch eine andere Nummer gewesen. Also da hätte ich mir eher vorstellen können, dass man dann vielleicht auch noch auf andere Ideen kommt. Wie war das?
Ja, also ich muss sagen, bei mir war es ja so, dass ich dann vielleicht auch nicht den Druck hatte, wie es ein Sebastian Fürst hat.
Richtig,
wenn der in so einen Betrieb einsteigt dann oder einsteigen möchte, dann weiß man ja auch, okay, ich habe da einfach den Druck, auf so einem hohen Niveau weiter die Qualität zu liefern. Und bei uns, ich meine, ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, hier ist alles so schlecht, es kann nur nach oben gehen. Aber natürlich sieht man da auch viel Chancen. Und ich sag mal so, dass eine gewisse Richtung war von meinem Papa jetzt von Rebsorten oder auch von der Weinstilistik noch gar nicht so gegeben. Und dann war es für mich eben auch ganz spannend, mal zu erkunden, ja, wie ist eigentlich so die Stilistik von Fürst oder wie ist dann die Stilistik von vielen anderen Weingütern in Franken, egal ob das jetzt ein Luckert in Sulzfeld ist oder ein Horst Sauer, ein Rainer Sauer in Escherndorf. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie schon auch gemerkt, dass da so viel mehr, ich sag mal, im Kopf auch dahinter steckt, als eigentlich nur die eigentliche handwerkliche Sache.
Ja.
Das hat mich dann auch irgendwo fasziniert.
Ja, du beschreibst das gut. Da steht auch ein Konzept dahinter, ne? Bei den Betrieben, die du genannt hast. Und eine Idee, und diese Idee versuchen die umzusetzen. Und wenn du eben rangehst an den Weinbau mit wenig Idee, mit wenig Qualitätsvorstellung, dann bist du geneigt, die Dinge vielleicht so zu nehmen, wie sie einfach gerade sind, ne?
Ja. Ja. Ja, doch, also das war von mir schon, ich bin da schon auch wirklich fasziniert worden. Also es war ein ganz, ganz toller Start, ja.
Und dann hast du ja, wir haben darüber gesprochen, die Ausbildung gemacht insgesamt. Du hast dann dir natürlich da auch Stationen, Ausbildungsorte gesucht, Lehrbetriebe gesucht, Ausbildungsbetriebe gesucht, wo du dann auch erstens weiter infiziert worden bist und wo auch die Lernchancen sehr, sehr groß waren, oder?
Also es war ja so, dass ich in Franken gelernt habe, an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Verzülchheim, Forschungsbetrieb. Ich denke, das war ein guter Start, um dann auch mal ja, einfach so neue Entdeckungen, egal ob das jetzt Rebsorten sind, die offiziell noch nicht zugelassen sind, oder ob es jetzt im Keller kleine Chargen sind, wo man mal vergleicht die verschiedenen Pressfraktionen, dann vielleicht auch Maische-Standzeiten. Also wirklich viel, viel Verkostung, was da auch schon möglich war, dass man da verglichen hat, wie hat sich das auch ausgewirkt dann später auf dem Wein oder im Weinberg, damals ja natürlich auch schon mit Versuchen Öko-Weinbau. Und dann habe ich aber gesagt, nach meiner Ausbildung an der LWG, ich möchte raus aus Franken. Also ich hatte dann das prägende Erlebnis im staatlichen Hofkeller in Würzburg, dass ich da eine ganz, ganz tolle Weinprobe mitmachen konnte mit dem Ernie Losen von der Mosel, damals noch mit dem Janssen als Gutsleiter in dem alten Weinkeller unten. Und da war das für mich so ein Wow-Erlebnis, als ich dann gemerkt habe, boah, da ist ja so viel Qualität an Riesling in Deutschland vorhanden, mit einer 2,8er Ötzicher Würzgarten Riesling Spätlese trocken. Das war wirklich so ein Wein, der ist mir da im Kopf geblieben, dass ich gesagt habe, wow, ich will raus aus Franken. Mhm. Und dann kam das mir ganz so in die Hände geflattert, das Buch von Stuart Pickard, Wein spricht Deutsch. Mhm. Und das habe ich dann echt aufgesaugt. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen wenigen Tagen ich das durchgeblättert habe und war so fasziniert von ja, den einzelnen Philosophien, von den Familien hinter den Weingütern, was da so dahinter steht. Und dann hatte ich mir da einfach im Internet die Weingüter nochmal nach angeschaut und habe sie dann angeschrieben. Und für mich war es wichtig, dass ich ein Weingut finde, in dem einerseits der Riesling eine große Rolle spielt, aber auch Silvaner und im besten Fall Spätburgunder noch da sind. Da waren Betriebe dabei wie Wagner Stempel, Schäfer Fröhlich, August Kesseler im Rheingau. Und ja, dann 2010 im Sommer waren dann zwei Bewerbungsgespräche, eben unter anderem beim Tim Fröhlich in Bockenau und beim Klaus-Peter Keller in Flörsheim-Dalsheim. Und dann war das so ein herzliches Zusammenkommen von KP, Julia und mir und natürlich auch die Rahmenbedingungen außenrum, dass sie wirklich viel Herzblut in Silvaner stecken. Ein ganz, ganz toller Betrieb natürlich für einen Riesling sind, da muss man gar nicht drüber reden. Und auch eine große Leidenschaft natürlich vom Spätburgunder haben.
Und ihr habt euch gleich gut verstanden.
Super, also das war echt, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dann denke, an dem Moment, wo ich da auf den Hof gekommen bin und Julian KP kam entgegen und KP hat gleich gesagt, du Peter, wir fahren draußen Weinberg, wir schauen uns mal die Weinberge an. Da ist mein Herz wirklich aufgegangen. Also ich bin einfach ein Weinbergsmensch und das Jahr 2010 war ja wirklich damals kein einfaches Jahr, viel Feuchtigkeit, die Trauben haben früh teilweise das Aufplatzen begonnen und ein bisschen da raus in Frauenberg fahren, die Spätburgunder dort wie gemalt, einerseits beschattet, aber auf der anderen Seite auch eine tolle Exposition zur Sonne und ich war einfach fasziniert und dann habe ich gleich gesagt, da will ich hin. Dann war ich nochmal zum Probearbeiten im Herbst da, haben da Ende Oktober perfekt schöne Rieslingtrauben für großes Gewächs und damals sogar auch Trockenbeerenauslese geerntet und KP meinte dann, Peter, wenn du Bock hast, im Januar zu kommen, komm, wir freuen uns auf dich und so hat es alles begonnen, Januar 2011.
Und wie lange warst du dann dort?
Ich war dort 2011 das ganze Jahr, 2012 bis kurz vor der Schule. Also ich bin dann im September 2012 wieder zurück nach Franken auf die Meister- und Technikerschule.
Okay.
Und dann direkt nach der Schule wieder im August 2014 bis Dezember 2016 war ich dann dort.
Also das waren, rechnen wir mal zusammen, in der Summe 3,5 Jahre?
Ja, 3,5, 4 Jahre waren das, ja.
Dann müssen wir kurz drüber reden. Wenn du mal dich erinnerst an das Leben dort und an deine Learnings, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen und dann sagst du mir, was du dort erlebt hast zu diesem Punkt, zu diesem Stichwort und was du davon auch vielleicht als Learning mit nach Hause genommen hast. Weinbergspflege.
Weinbergspflege, also ich sag mal, ich war ja zu 80, 85% war ich im Weinberg. Das war für mich das A und O. Und wir haben damals schon auch herbizidfrei gearbeitet. Wir haben penibel viel Zeit in die Weinberge gesteckt, egal ob es jetzt ja, schon beim Rebschnitt haben wir auch schon geschaut, dass wir eine Art von sanften Rebschnitt anwenden, wo wir wirklich genau die Leitungsbahn anschauen. Dann war es natürlich über den Sommer über ein super, super Laubwandmanagement, sehr, sehr luftige Laubwände, eine gute Balance vom Entlauben. Gerade beim Riesling ist ja auch mit Sonnenbrand immer so ein Thema. Und dann natürlich bei der Lese, das muss man auch sagen, ich kenne wenig Winzer auf dem Niveau, die so viel Zeit selbst mit draußen bei der Lese dabei sind. Also es gab eigentlich keinen Tag, wo Julo und KP nicht auch mit dabei waren, mitgelesen haben und auch wirklich penibelst die Trauben zerlegt und super schonend einfach in den Keller gebracht.
Also Weinbergspflege vom Feinsten.
Ja, absolut. Also da konnte ich viel, viel lernen. Und wir setzen jetzt auch das so daheim um, weil ich einfach denke, der Weinberg ist ja wirklich auch 90, 95% der Qualität entsteht im Weinberg. Und das letzte Quäntchen ist eigentlich einfach nur im Keller das zu erhalten, das gute Grundprodukt.
Ja, der Weinberg ist das A und O. Trotzdem hast du vielleicht auch, deswegen mein zweites Stichwort, rund um die Weinbereitung was mitnehmen können.
Ich war zwar selbst wenig im Keller tätig, bei mir war, wenn ich im Keller war, viel der Spätburgunder mein Aufgabenbereich. Wir haben da uns auch viel natürlich drüber unterhalten. Also ich wollte es natürlich schon auch, wenn ich es nicht selber gemacht habe, aber irgendwo mitkriegen. Auch bei Kellers ist es, wie es in vielen Top-Betrieben der Fall ist, ja, kontrolliertes Nichtstun. Das heißt schon auch Spontangärung, das was wir jetzt ja auch daheim sehr häufig umsetzen, aber auch einfach, ich sag mal, wissen, welche Trauben ich vom Weinberg bekommen habe. Einfach, ich sag mal, die Reifezustände, auch natürlich die Böden, die da einen großen Einfluss drauf haben und wie, was ist im Keller jetzt zum Beispiel der beste Weintyp dafür? Da geht es darum, ob jetzt an der Rheinfront zum Beispiel super, super gute Kabinette entstehen oder natürlich im Moorstein einfach wahnsinnig komplexe trockene Rieslinge. Da ja, ist auch schon das Verkosten der Weine natürlich ein ganz, ganz großer Punkt.
Wäre mein nächstes Stichwort gewesen, Peter. Sensorik und Verkostungskompetenz.
Also das ist natürlich in einem Betrieb wie Klaus-Peter Keller, glaube ich, das kann man kein zweites Mal in Deutschland wieder bekommen. Also in der Masse und in der Qualität, was wir da wirklich Top-Weine probiert haben, das kriegt man, glaube ich, kaum ein zweites Mal in Deutschland so. Also da stand ja standardmäßig irgendwie auf dem Mittagstisch 2 oder 3 Blindproben, die wir immer zusammen getrunken haben. Und da wirst du so geschult auf, ja, wie schmeckt ein Schiefer anders wie ein Kalkboden, wie schmeckt ein vulkanischer Boden oder besser gesagt der Wein vom vulkanischen Boden, wie schmecken große Burgunder, weiß oder rot, Champagner, also Bubbles, das ist einfach grandios gewesen. Also das war auch das Beste, was für mich hätte passieren
Eine
können.
Schule fürs Leben, ne?
Absolut. Ich sag mal, ein guter Koch, also oder das Handwerk ist immer das eine, auch beim Koch, aber genauso muss ein Koch ja auch wissen, okay, wie schmeckt mein Endprodukt, wie bewerte ich das und wie ist meine Stilistik im Kopf, wo will ich hin? Und wenn ich das nicht erschmecken kann, dann kann ich da auch keine Schlüsse daraus ziehen für meine Zukunft.
Ja, und nicht nur, dass immer wieder Weine auf dem Tisch standen, die ihr blind verkostet habt und euch daran geschult habt, sondern du hast ja angedeutet, Es handelt sich ja immer auch um besondere Weine, um High-End-Produkte. Und ja, wenn man diese großen Weine dann tatsächlich mal im Glas hatte und hat sie aufmerksam noch angeleitet durch einen Profi verkostet, dann nimmt man viel mit, ne?
Ja, also das ist, ist ja wirklich so, der KP ist ja auch als Mensch, der speichert so viel Hintergründe zu den Weinen ab. Und es müssen ja nicht nur immer Grand Crus oder große Gewächse sein, das sind ja auch Ortsweine oder der einfachste Gutswein. Also egal, ob wir dann mal einen gereiften Gutswein auch aus dem Keller geholt haben und haben da dann irgendwann einen 10 Jahre alten Gutswein verkostet. Und der KP weiß dann genau, wie der Jahrgang 2005 in der Pfalz war oder wie das Weingut in der Zeit auch
aufgestellt war.
Genau, also da sind ja dann oft auch viele, ich sag mal, familiäre Hintergründe noch da oder Flächen, wie sie sich entwickelt haben oder wo dann die Flächen noch sind. Ich meine, beispielsweise der Moorstein, da gibt es ja so viele qualitative Unterschiede, auch wenn am Ende Moorstein auf der Flasche steht, aber der KP weiß dann auch noch, okay, das ist im oberen Moorstein oder im unteren Moorstein. Also das ist echt verrückt, was man da noch an Input dazu bekommt.
Ja. Das wandelndes Lexikon. Ne?
Ja, absolut.
Nächstes Stichwort, Weingutsmanagement.
Da war es so, dass es ja zur damaligen Zeit in 2011, 12 war ja sogar noch der Uropa da, also der Opa vom Klaus Peter, der Opa Erwin. Und es war es ja auch ein Familienbetrieb. Also so habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man da jetzt nicht eine Nummer als Arbeitnehmer war, sondern ich habe ja auf dem Weingut gewohnt. Ich habe da am Mittagstisch mitgegessen. Ich war auch ganz oft irgendwie am Abend, haben wir zusammen gegrillt oder selbst sonntags konnte ich da in der Familie mit dabei sein. Habe natürlich auch die Söhne Max und Felix in der Zeit aufwachsen sehen und begleitet. Ja, und ich habe natürlich auch vieles mitbekommen im Verkauf. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war zwar die meiste Zeit im Weinberg, aber genauso, wenn dann abends mal irgendwie ein Weinhändler da war oder ein Journalist, dann war ich da auch ganz oft mit dabei und konnte auch genauso sehen, wie man natürlich über die Weine erzählt oder welche Gedanken der KP da ganz oft noch im Hintergrund hat. Oder ja, also ich denke, von der Organisation oder vom Management von so einem ganzen Weingut konnte ich da doch auch einiges abschauen, ja.
Mal vielleicht sogar nochmal in die Tiefe hier zu diesem Punkt Weingutsmanagement, ein paar Dinge, die mir einfallen. Arbeitsorganisation. Weil da hört man ja immer wieder, dass dort alles sehr, 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 sehr gut organisiert ist und die Abläufe aus dem FF stimmen und passen.
Ich denke, Abläufe müssen sich halt auch einfach erst auf dem Betrieb oder man muss auch erst die Erfahrungen sammeln, wie es im Betrieb, in jedem Betrieb einzeln läuft oder laufen kann. Also da muss ich sagen, man kann sich natürlich vieles anschauen, aber dann muss man auch sehen, wie kann ich das im eigenen Betrieb überhaupt einsetzen, das Wissen. Ich sag mal, wir sind jetzt ja ein deutlich kleinerer Betrieb. Wir haben jetzt ja 6,5 bis 7 Hektar. Kellers liegen bei so um die 20 Hektar, knapp 20 Hektar. Oder Lagen um die 20 Hektar und es ist ja natürlich schon eine deutlich andere Größe. Das heißt, du bist dann natürlich mit mehr Saisonarbeitskräften auch aufgestellt und da war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, in so einem Betrieb bei der Größe muss es eben so laufen. Bei uns im Kleinbetrieb bringt es aber nichts, wenn ich jetzt auf einmal mir 5 Saisonarbeitskräfte im Sommer mit dazu hole und merke dann, wow, das ist ja auch eine ganz andere finanzielle Belastung, jetzt die zu unterhalten. Und auch das Anlernen, da muss ja auch immer jemand mit dabei sein, der Arbeitskräfte. Ja. Das hat dann schon eine ganz andere Herausforderung.
Ja, aber du hast dir zumindest die Dinge angeguckt, du hast gesehen, wie es in so einem Betrieb läuft. Und solltest du in die Verlegenheit kommen, doch noch ein bisschen zu wachsen, dann waren das ja wertvolle Erfahrungen. Vielleicht auch im Hinblick auf einen weiteren Punkt, nämlich der Punkt der Mitarbeiterführung.
Aber das muss ich sagen, das war für mich auch ein großes Learning. Und ich glaube,
Mitarbeiter sind das Wichtigste im Weingut. Ohne gute Mitarbeiter kann man auch keine gute Qualität erzeugen. Also das gehört wie ein guter Weinberg, gehört auch ein guter Mitarbeiter zu dem ganzen, zu der Weinqualität am Ende mit dazu. Und man muss sie motivieren. Also nur motivierte Mitarbeiter bringen auch eine gute Leistung. Und ich sag mal, bei uns war es so, erstmal infizieren der Mitarbeiter, wenn sie es nicht schon waren, dass sie da so Bock auf guten Wein hatten. Und dann natürlich hält man sie am Tropf, wenn man denen natürlich auch immer wieder Futter gibt. Also und das Futter war dann bei uns eben tolle Weine und spannende Verkostungen. Und das motiviert einen dann wieder auch mal nach einer kurzen Nacht oder nach beim Regen rauszugehen oder wirklich in der größten Hitze im Sommer. Also da war man immer top motiviert und dann machst du dir natürlich auch selber Gedanken drum, wie kann ich die Arbeit noch mal besser machen. Und ich glaube, dadurch, durch das Ganze zusammen, da das einfach gut funktioniert.
Ja, schön, wie du das beschreibst. Wie stand es um die Faktoren Anerkennung und Lob?
Super, also ich habe da immer sehr gutes Feedback bekommen. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo man sagt, okay, ich hatte vielleicht auch nicht die Erfahrung. Ich meine, ich war damals noch ein sehr junger Winzer mit 20 direkt von der Schule, von der Ausbildung. Gab es natürlich auch Situationen, wo ich dann noch nicht die Erfahrung hatte, um gewisse Sachen im perfekten Zustand gleich umzusetzen oder so, dass ich sage, ich habe jetzt vielleicht einfach auch länger gebraucht, habe es dann doch geschafft, wie wir es vorhatten, aber habe eine Stunde länger gebraucht und da war auch viel Verständnis da, dass man sagt, ja Peter, wo soll es auch herkommen? Also Erfahrung ist ja ganz, ganz viel wert im Leben.
Ja, zwei letzte Bälle noch, die du auffangen musst. Vermarktung ist das eine und aktives Netzwerken ist das andere.
Zur Vermarktung, jetzt auch wieder aufs Weingut Keller bezogen, würde ich sagen, lieber weniger und sehr zielgerichtet. Und zum Thema Netzwerken würde ich sagen, also, es gibt auch wirklich wenig Winzer, kann man nicht sagen. Es sind schon viele Winzer gut vernetzt, aber ich sag mal, bei Kellers ist es wirklich so, dadurch, dass es schon auch so viele Lehrlinge, Praktikanten bei denen waren, dass sie natürlich auch selber solche, sag mal, herzlichen Menschen sind und offen auf die Leute zugehen, sind die so gut vernetzt und da merkt man auch einfach, wenn man mal eine Frage hat, wo man selber nicht weiter weiß, dann ist ein gutes Netzwerk so viel wert an Hilfe, aber auch umgekehrt, ich meine, ist ja nicht so, dass sie die Hilfe suchen, sondern dass sie ja auch ganz viel anderen helfen, also gerade jetzt ich auch als junger, aufstrebender Winzer oder die ganze Jungwinzer-Szene generell profitiert ja auch so viel vom Weingut Keller, weil sie einfach, ich sag mal, Postings auf Instagram oder auch generell, ich sag mal, Mund-zu-Mund-Werbung machen für die Jungen. Und das kenne ich so auch kein zweites Mal in Deutschland, dass man so viel Unterstützung von einem anderen Weingut bekommt, was ja auch selber den Ansporn hat, Wein zu verkaufen.
Ja, beeindruckend ist das. Peter, wann bist du dann im Weingut bei dir, bei deinen Eltern richtig eingestiegen?
Das war dann 2018 im Januar, nachdem ich noch mal ein Jahr in Eschlandorf im Weingut Reinersdauer war. Mhm. War da noch mal eine ganz tolle Schule mit dem Silvaner und Steillagenweinbau natürlich. Dann damals auch schon Umstellung komplett auf Öko-Weinbau. Yep. Und das war auch immer eine tolle Zeit. Also die Familie Sauer in Eschlandorf, da kann ich auch nur großes Lob aussprechen. Ist einerseits auch familiär, sozial, super Weingut. Natürlich auch meiner Meinung nach mit die besten Silvaner in Franken, was es gibt.
Ja, es sind sehr herzliche Menschen, die Sauers, die Rainer Sauers. Ja. Da ist ja jetzt auch mittlerweile der Junior am Werken, ne?
Ja, der Daniel.
Genau.
Guter Freund und das ist für Franken wirklich auch einer der Leuchttürme und da sind wir jungen Winzer auch wirklich, wirklich dankbar dafür, dass es solche Leute gibt mit der Strahlkraft nach außen, die gerade den Silvaner voranbringen.
Ja, und bei allem ganz unprätentiös.
Ja, ganz typisch fränkisch.
Ja, ja, genau, das ist in der Tat ein bisschen fränkisch. Da hast du recht. Peter, wie ging das dann bei euch? Du bist dann gekommen mit einem Rucksack voll Ideen, voll Erfahrungen bei Top-Betrieben und habt ihr euch dann, du und deine Eltern, hingesetzt und mal Bestandsaufnahme gemacht, nach dem Motto, ja, lass uns doch mal gucken, was sind unsere Stärken, was sind vielleicht auch unsere Schwächen, die wir in den nächsten Jahren mal angehen, wo wollen wir uns auf dem Markt positionieren, wie muss ich mir das vorstellen?
Also so ähnlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so war es auch. Also bei uns war es damals 2018, 2019 so, dass wir ein altes Nachbaranwesen 10 Jahre vorher gekauft hatten, wo wir gesagt haben, da ist noch viel Potenzial, um wirklich auch unsere Trauben im Herbst besser abpressen zu können. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Platz oder eine neue Kälterhalle, um schonender die Trauben im Herbst zu keltern. Also da hat man schon gleich großes Potenzial drin gesehen, dass wir da was machen müssen, dass das auch auf die Qualität gut auswirkt. Genauso natürlich auch eine Stilistikfindung, wo wir gesagt haben, okay, ich habe jetzt da ja viel probieren können, was trinke ich oder dann ja auch damals schon meine Freundin und jetzt Frau, die Annalena, gern. Und wo können wir uns in 10, 15 Jahren sehen, was wird auch mit der Veränderung vom Klima passieren bei uns, mit dem Silvaner oder generell mit der Reife der Trauben. Und so haben wir dann peu à peu an kleinen Stellschrauben gedreht, aber auch genauso, ich sag mal, eins der Hauptprojekte war ja dann auch wirklich der Neubau von unserem Weinkeller, Lagerkeller, beginnend mit dem Abriss 2020.
Und mit welchen Ideen habt ihr dann sozusagen diese Neugestaltung angegangen? Spielte da wie bei manch anderen Weingütern dann so Elemente wie Schwerkraft eine Rolle?
Genau, also das war so, dass man toll mit dem Hintergrund Schwerkraft ist ganz gut. Unsere Presse, da ist ein Trichter drüber, den Trichter, den befüllen wir im Herbst mit den Trauben, den Traubenboxen, also die Trauben dann ganz schonend in die Presse gekippt und können da perfekt absteuern, ob die Trauben als ganze Traube, also sehr schonend gepresst werden, was jetzt zum Beispiel ja, bei einer Scheurebe oder bei einem Riesling bei uns der Fall ist, oder dann auch vielleicht stark beansprucht oder ich sag mal stärker gemeischt abgepresst werden, was ja dann beim Silvaner zum Beispiel ganz wichtig ist, dass man da mit Maischestandzeiten arbeitet zum Beispiel.
Also ich hatte zumindest den Eindruck, es geht bei euch sehr großzügig zu. Da ist Platz auf dem Hof, da ist Platz in den Hallen, im Keller. Da ist nichts Beengtes, man kann sich bewegen, man kann arbeiten, glaube ich, und man könnte sich auch noch vergrößern, oder?
Ja, also wir haben gesagt, wir möchten halt keine Kompromisse eingehen, wenn es um Qualität geht. Also egal, ob das jetzt im Herbst die Pressengröße ist, wo man jetzt mit der aktuell größeren Presse schneller, schonender oder auch dann auch eine größere Menge abpressen können und müssen nicht den Kompromiss eingehen und müssen sagen, okay, ich muss die Trauben jetzt stehen lassen, obwohl es gar nicht gut für die Qualität wäre. Aber ich brauche jetzt einfach noch 2 oder 3 Stunden mehr, um die Trauben auszupressen. Mhm. Und auch genauso mit der Weinlagerung. Also Platz ist immer gut, um zum Beispiel kleine Gebinde, egal ob das jetzt Barrique-Fässer, Tonneaus oder Stückfässer sind, die brauchen einfach mehr Platz. Und wir arbeiten einfach gern mit möglichst vielen kleinen Partien, um dann am Ende zu sagen, das Fass ist besser als das Fass. Und da muss man einfach großzügig das angehen. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir zweimal Nachbaranwesen dazu kaufen konnten, dass wir am Ortsrand von Obervolgach liegen. Da konnten wir uns gut ausbreiten, aber jetzt haben wir auch gesagt, aktuell möchten wir uns dann immer weiter vergrößern. Ich denke, da ist viel Kapazität und Potenzial für die Zukunft schon da.
Okay, verstehe. In welchem Zustand befanden sich die Weinberge, also im Hinblick auf Rebgesundheit auf der einen Seite, im Humus, also all das, was man sagt, okay, wenn man gute Weine machen will, wie du es ja bei Sauers, bei Kellers und so weiter gesehen hast, muss ja der Weinberg im Schuss sein, in allen Belangen. Wenn du damals Bestandsaufnahme gemacht hast, was würdest du heute sagen, wie war das?
Also es war damals so, dass mein Vater schon auch herbizidfrei gearbeitet hat. Also da war ich ihm schon sehr dankbar dafür, dass die Böden nicht total am Ende waren. Klar, er hat in dem einen oder anderen Jahrgang schon mal auch mineralisch gedüngt. Das haben wir dann ja damals auch sofort eingestellt. Humuswerte waren normal. Wenn man mal einen Weinberg dazu bekommen hatte, war der aber schon relativ runtergefahren. Also da wusste man schon, da müssen wir mit Kompost, mit einfach organischem Material arbeiten, um die wieder aufzupäppeln. Mhm. Dadurch, dass wir aber ja wirklich auch ein kleines Weingut waren, war da schon auch viel Fokus von meinem Opa und von meinem Papa auf dem Weinberg. War dann eher daran gelegen, dass wir vielleicht nicht die besten Genetiken hatten. Beim Spätburgunder oder Riesling hatten wir damals noch gar nicht. Dann war das Rebalter natürlich auch so eine Sache. Es war eher typisch für uns und auch hier die Mainschleife zu sagen, ein Weinberg steht 20, 25 Jahre und dann kommt er wieder raus, also wird er rausgezogen. Und da ist natürlich auch bei uns der Trend, wie es bei vielen anderen Winzern ist, dass die Weinberge jetzt stehen gelassen werden, solange es irgendwie geht, also von der Gesundheit der Reben, aber natürlich auch von der Mechanisierung. Und da war es einfach damals, dass wir viele Weinberge irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren hatten. Da kannst du einfach nicht die Top-Qualitäten ernten bei solchen jüngeren Reben, wenn du da nicht Top-Böden noch dazu hast oder Top-Genetiken. Mhm. Also ich würde sagen, so vom Boden und von der ganzen Gesundheit haben wir schon immer wirklich relativ gut gearbeitet, aber wirklich das Konzentrieren auf gute Genetiken, alte Rebmaterialien und wir haben schon auch in der Zwischenzeit noch ein paar wirklich tolle Weinberge dazu bekommen, die dann qualitativ auch nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht haben.
Die Lagen, die du bewirtschaftest, das ist eine Großlage, die ist, glaube ich, der Kirschberg, ne? Gehört das dazu?
Der Volker Kirchberg, das ist die Großlage hier an der Mainschleife. Das sind ja hunderte Hektar mit drunter. Wir jetzt in Obervolgach bewirtschaften nur den Obervolgacher Landsknecht. Also bei uns gibt es nur den einen Lagennamen. Und dann natürlich das
Gewandnamen.
Es gibt noch Gewandnamen von früher. Wir verwenden ja auch zum Beispiel den Gessberg als einen unserer besten Silvaner. Aber als dann in den 70er Jahren eben die Zusammenlegung der verschiedenen Gewanne zum Obervolkacher Landsknecht kam, hat auch leider keiner gesagt, jetzt machen wir nochmal eine Abstufung oder eine Unterscheidung zwischen zum Beispiel den Muschelkalkweinbergen und den Kräuberweinbergen. Mhm. Also wir setzen es dann eben so auf dem Etikett um, dass wir dann Obervolkacher Landsknecht oder in dem Fall ist es nur der Obervolkacher, weil es die beiden Ortsweine sind, Obervolkacher Silvaner Kräuber oder Silvaner Muschelkalk.
Und du hast ja auch noch einen Wein Schilfsandstein, ne?
Genau, das ist auch was ganz Besonderes bei uns hier, dass wir eben auch noch die Trennschicht zwischen den beiden Ausgangsgesteinen haben, der Schilfsandstein. Der trennt ja offiziell den Kräuber und den Muschelkalk. Und das ist nur ein kleiner Weinberg, wo eben der Boden des Gesteins so vorhanden ist. Und da habe ich schon sofort festgestellt, als ich dann eben auch bei Kellers war und immer mehr mit dem Gedanken Terroir, Boden infiziert wurde, dass irgendwas an dem Weinberg anders ist. Und dann habe ich mir eben die Steine angeschaut und habe mir gedacht, das ist aber nicht der Kräuber, wie man da außenrum auch haben, sondern das ist irgendwie ein anderes Gestein. Und dann googelt man da auf den unterschiedlichsten Geologie-Seiten rum und dann habe ich festgestellt, dass es der Schilfsandstein ist, eben auch in Deutschland insgesamt sehr selten ist. Wird ja auch Stuttgart-Formation genannt, das heißt, um Stuttgart rum gibt es auch noch ein paar Mal. Das Weingut Beurer macht ja zum Beispiel auch einen Riesling-Schilfsandstein. Und ja, das war dann auch mein erster eigener Wein, der aus dem Weinberg kam. Also es war schon 2013, so als kleines Meisterprojekt während meiner Meister- und Technikerschule, habe ich dann da den Weinberg selber bewirtschaften können und aber auch natürlich als Endprodukt in der Flasche mit eigenem Etikett und ja, unter ja, meiner Hand einfach verkaufen können.
Also du strebst danach, Lagenweine tatsächlich, wenn es Sinn macht, abzufüllen, sozusagen das Besondere dieser Lagen auch herauszukitzeln. Ja. Und machst das natürlich im Keller dann tendenziell, ohne da groß noch dran rumzudoktern, oder?
Ja, genau. Also bei uns ist dann bei den ganzen alten Reben, großen Gewächsen, auch bei den Ortsweinen, die Spontangärung das, was sozusagen die Weine ja, begleitet, erzeugt. Und da muss man einfach wissen, wie so der Charakter auch der einzelnen Weinberge, der einzelnen Böden, wie schmeckt denn überhaupt so ein Käuper in der Regel. Also natürlich macht man sich da auch Gedanken bei anderen Weingütern, jetzt ich sag mal im Steigerwald zum Beispiel, Weingut Wirsching, wie schmeckt da ein Silvaner auf dem Käuperboden und dann wie schmecken zum Beispiel die Muschelkalkweine vom Weingut Rainersauer beim Silvaner. Und dann hat man ja schon eine Idee im Kopf und sagt, okay, die Käuberweine sind ja von Natur aus schon zum Beispiel würziger als jetzt die Muschelkalkweine. Und dann macht man sich den Gedanken, kann ich da vielleicht mit Maischestandzeit noch spielen, was es teilweise unterstützt, oder wäre es dann vielleicht sogar zu viel? Mit Maischestandzeit ist es ein schöner Faktor, wo man beim Silvaner eben das ein bisschen steuern oder leiten kann. Aber ansonsten kommt da wahnsinnig viel einfach von der Traube, vom Weinberg ja. mit.
Also in der Phase habt ihr euch ja dann auch, wo es darum ging, wie gehen wir in die Zukunft, wie können wir uns noch einen Tick besser aufstellen, die Weinberge auch tendenziell noch in ihrem Zustand, in ihrer Gesundheit unterstützen, habt ihr euch ja dann auch für den biologischen Weinbau entschieden. Ne?
Richtig, genau. Also wir sind zwar nicht in der Zertifizierung, aber ich denke, der wichtigste Faktor war einfach damals auch der zu sagen, okay, wir düngen nicht mehr mineralisch, sondern es funktioniert nur über Komposte. Das ist auch für die Zukunft das Beste, weil so ein Kompost, der wirkt auch wie ein Schwamm. Der saugt das Wasser auf, wenn ein Überschuss da ist, sodass die Rebe nicht im Wasser steht, in Anführungszeichen. Und gibt aber genauso in trockenen Zeiten dann der Rebe wieder ein bisschen Wasser frei. Und die Balance, die dadurch entsteht, die gleichmäßige Balance, das ist eben was sehr wichtig ist für die Rebe. Aber auf der anderen Seite natürlich auch der Wuchs, der dadurch angeregt wird. Weil nur ein, ich sag mal, gesunder, moderater Wuchs der Rebe bringt auch wieder gesunde und lebendige Trauben und Weine später.
Wann hast du vor, dich zertifizieren zu lassen?
Also ich denke schon, dass es in den nächsten 5 Jahren der Fall sein sollte, dass wir in die Umstellung gehen. Mal angenommen, es kommt jetzt nicht gleich wieder ein Frostjahr. Wir hatten ja eigentlich auch schon mal geplant gehabt, in die Umstellung und in die Zertifizierung reinzugehen. Dann kam ja leider der Jahrgang 2020 bei uns in Franken und gerade auch hier an der Main-Schleife extrem getroffen. Das heißt, bei uns waren 98% der Weinberge erfroren. Und nachdem da die Winzer im Ort oder auch in der Region wenig Erfahrung hatten mit so einem starken Frost und auch dem Frost, der zu einem späten Zeitpunkt, das war damals 11. auf den 12. Mai, was dann da überhaupt wieder an Trauben ranwächst, ja, war man da irgendwo vor so einem Erlebnis gestanden und sagt dann, okay, wie gehe ich jetzt da vor? Was breche ich dann weg, wenn die Triebe mal gekommen sind, oder man war sich irgendwie unsicher, also es war dann ganz schwierig und natürlich mit dem kleinen Rest, wir hatten dann ungefähr am Ende eine 25% Ernte, hatten aber auch wirklich jeden Weinberg mit der Hand dann jede Traube abgelesen, gab ja wirklich Winzer, wo gesagt haben, für mich ist es unwirtschaftlich, da mit der Hand oder gar mit der Maschine durchzufahren. Ich lasse alles hängen. Also es sind auch einige Weinberge hängen geblieben. Wir haben alles abgeerntet und haben dann so nochmal die 25% Ernte bekommen. Aber wirtschaftlich ist sowas natürlich nicht so ein Jahrgang. Und bei uns dann gerade mit dem Hintergrund, dass wir ja dann Baubeginn hatten, sagt man sich dann schon, ich kann nicht nur die Risikoschiene fahren, sondern muss gewisses sicheres Einkommen auch haben, und das war dann natürlich mit dem Folgejahrgang 2021 mit so viel Feuchtigkeit über den Sommer einfach nicht gegeben, dass wir sagen konnten, okay, da stellt man jetzt auch noch um auf ökologischen Pflanzenschutz.
Okay, verstehe, Peter. Also du siehst da schon Risiken, ja, auf diesem Weg dahin, ja. Obwohl du ja bei dem Rainer Sauer, bei Daniel, auch erlebt hast in unmittelbarer Nachbarschaft, dass das funktioniert. Deswegen willst du es ja auch machen. Du siehst es bei Lukas ja genauso. Das sind ja auch nicht weit weg, waren auch von dem Frost natürlich extrem betroffen. Aber ich verstehe, dass du sozusagen nicht auf allen Ebenen gleichzeitig dich verschulden oder, sagen wir mal, in Kosten stürzen kannst. Aber du behältst im Auge.
Auf jeden Fall. Also das ist ein Ziel, was wir uns gesetzt haben für die Zukunft. Und in unseren Augen ist es auch in unserer Größe für unser Weingut der einzige Weg, wie wir unsere Weinberge bewirtschaften möchten, fit für die Zukunft machen. Also ich glaube schon, dass auch das Gesamtkonzept des ökologischen Weinbaus das zukunftsträchtigere Modell ist, eben mit der Sache Humus, mit organischer Masse, mit Bodenabdeckung, mit unter den Stöcken Bodenbearbeitung und aber auch, ich sag mal, Pflanze stärken. Vieles ist ja im ökologischen oder dann biodynamischen Weinbau mit dem Hintergedanken, wie kann ich die Pflanze selber stärken und abhärten, dass ich jetzt gar nicht das Medikament Spritzmittel brauche, sondern wie kann die Rebe selbst resistenter gegen gewisse Pilze sein.
Ja, auf diesem Weg kannst du ja jetzt auch schon den ein oder anderen großen Schritt gehen, ohne gleich dann den Zertifizierungsprozess anzuleiern, sodass dann, wenn alle Rahmenbedingungen günstig sind, dann du auch dann tatsächlich loslegen kannst und die Weinberge dann vielleicht auch eine etwas sanftere Umstellungsphase haben.
Richtig, genau.
Ja. Du hast auch neu gepflanzt, ne? Hast du mir, glaube ich, erzählt. Beim Pinot vor allem, oder?
Ja, Pinot, das sind da aber wirklich auch nur ein paar Reihen, was wir da an französischer Genetik gepflanzt haben. Also Massal-Selektion aus dem Burgund. Es haben auch schon die ersten Trauben getragen. Jetzt noch nicht in der Menge, sodass ich sage, es ist einzeln im Fass. Wir haben uns seit 2015 erstmal auf den Riesling konzentriert, wenn man natürlich bei so einem Betrieb wie Klaus-Peter-Keller war und daheim kein Riesling hat, dann ist natürlich das Erste, was man da erstmal pflanzen muss. Und klar, da hat man sich natürlich auch dort schon wahnsinnig viel ausgetauscht, was, wenn man jetzt einen Weinberg neu anlegt und jetzt leider eben nicht auf einen 40, 50 oder sogar 100 Jahre alten Riesling zurückgreifen kann, was pflanzt man da überhaupt? Und da konnte man wirklich eine ganz tolle auch Massal-Selektion, also verschiedene Rebgenetiken von der Saar-Pflanzen aus der Lage Wildinger Schlangengraben, also ein 120 Jahre alter Weinberg, der da eben das Holzmaterial für unsere Pflanzung geliefert hat. Mhm. Und das ist wirklich auch faszinierend, wenn man denkt, was so ein junger Weinberg, wir haben ja zusammen dann den Riesling Reserve draus probiert aus 21, ein Weinberg, der war damals 6 Jahre alt, was der natürlich auch mit dem Hintergrund Dichtpflanzung und späte Weinlese, also da haben auch viele andere Faktoren noch dazu beigetragen, dass die Qualität dann am Ende dabei rausgekommen ist, aber es ist wirklich faszinierend, was so ein junger Weinberg schon an Qualität liefert.
Ja, wenn man die richtige Genetik hat, ne? Und wenn man auch die Anlage von Anfang an so gestaltet, dass es eben auch auf dem Stand der neuesten Erkenntnisse sich bewegt.
Also das ist wirklich einmalig. Also das hätte man ja selber nicht gedacht, dass es aus so jungen Reben, es war in 21 auch die erste Reserve, was wir da vom Riesling geerntet haben. Ich sag mal so, in feuchten Jahren können halt auch mal junge Reben eine sehr gute Qualität erzeugen. Da kriegen die wirklich viel Feuchtigkeit ab. Also Wasser spült dann auch immer Mineralien an die Wurzeln, die dann wieder in die Traube aufgezogen werden können. Und wir hoffen wirklich drauf, dass wir mal wieder so ein feuchteres Jahr bekommen. Natürlich wissen wir auch, in so einem Jahr wie 21 ist für dem Pflanzenschutz ein heikles Jahr, aber die Tendenz der letzten Jahre ist ja eher die, dass es immer trockener wird über den Sommer. Und wir sind im Weingut kein Fan von Bewässerung, also wir möchten eher die Rebe an sich so einstellen, dass sie eben mit dem weniger Wasser klarkommt. Das heißt dann ja, wir tun dann die Laubwände reduzieren, sodass weniger Blätter da sind, die einfach assimilieren und Wasser verdunsten. Auch vom Bodenmanagement mit verschiedenen Einsaaten, mit Pflanzen, die weniger Wasser brauchen, sodass weniger Konkurrenz zur Rebe da ist. Und natürlich auch die Genetiken, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die da einen Einfluss drauf haben, ob jetzt der Riesling vielleicht eher spätreifend ist oder dann auch im Einzelfall mehr oder weniger Wasser braucht oder schon von Natur aus ein geringerer Ertrag da ist, sodass die Rebe auch nicht so viel Wasser braucht, um viel Trauben zu erzeugen.
Kann ein Weinberg insgesamt vielleicht auch ein Stück Resilienz oder eine höhere Resilienz generieren, wenn ihr dichter pflanzt?
Ja, doch, das denke ich schon, ja. Der Konkurrenzdruck einfach unter den Reben ist ja dann damit höher mit der Dichtpflanzung und die Wurzeln werden ja sozusagen gezwungen, tiefer zu gehen, um dann da wieder neue Wasserschichten anzuzapfen, um einfach die Rebe ja, zu erhalten. Ja,
ja und auch die Beschattung, ne, ist eine andere, als wenn die Pflanzen weit auseinander stehen. Und auch die Beschattung untereinander und auch die Beschattung des Bodens findet ja statt. Und insofern kann der kühler bleiben, oder?
Richtig, ja. Also das wäre dann so eine Dichtpflanzung hat ja zwei Faktoren. Also einerseits sozusagen die Zeilenbreite und einerseits dann auch oder andererseits auch noch der Stockabstand. Mhm. Bei der Zeilenbreite ist natürlich immer so die Mischung zwischen klar Beschattung des Bodens. Also da wäre es je enger umso besser sozusagen. Aber auf der anderen Seite muss ja immer noch der vorhandene Maschinenpark durchpassen. Wir sind jetzt sowieso schon ein Betrieb, der eher auf ältere Maschinen setzt, die leichter sind, die eben noch durch die engen Gassen durchpassen, die wir bei unseren alten Anlagen haben. Aber ich sag mal so, man muss ja trotzdem auch in die Zukunft denken. Die Maschinen gehen dann irgendwann doch auch nicht mehr so, wie sie sollen und gehen mal kaputt. Und da muss man sich neue kaufen. Also wir sind da schon wirklich auch bei Neupflanzungen an der Mindestbreite, was möglich ist, aber es geht einfach nicht mehr, dass man so wie früher, ich sag mal, auf 1,60 Meter oder 1,50 Meter anlegt. Dann kann man eher damit spielen, dass man sagt, okay, man macht vielleicht die ganze Laubwand oder den Drahtrahmen etwas höher, sodass Beschattung trotzdem mehr da ist auf die Nachbarzeile oder die Trauben. Und generell ist ja das Thema Beschattung der Trauben ein ganz, ganz wichtiges Thema in meiner Ausbildung. Das ist ja gerade mal 15 Jahre her. Da war ja noch eigentlich der Standard, dass man auch die Weißweine mal beidseitig entlaubt hat. Und mittlerweile sind wir ja schon fast so oder dort angekommen, dass man sagt, die Weißweine teilweise gar nicht mehr entlauben oder dann nur noch per Hand von innen raus Geiztriebe und Blätter rauszunehmen, um wirklich eigentlich eine komplett Beschattung der Trauben noch zu haben, aber von innen raus eine sehr gute Durchlüftung zu haben.
Ja, die Herausforderungen sind tatsächlich heute vielleicht auch andere als vor 15 Jahren, ne?
Ja, da merkt man extrem, was sich da klimatisch getan hat und das ist schon teilweise auch echt beängstigend.
Also Peter, bei dem, was du jetzt sozusagen auch an Neuerungen eingeführt hast, würdest du sagen, es war aber alles in allem eher ein kontinuierliches Verändern, ein Veränderungsprozess, wo du auch deine Eltern hast ohne Probleme mitnehmen können oder gab es da auch schon Widerstand?
Also ich bin ja als Person schon ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und drum war ja auch bei mir die Entscheidung damals die, dass ich gesagt habe, ich will das ganze Weingut auf dem Weg mitnehmen und will nicht nur meinen eigenen Weg parallel zum Weingut gehen, sondern will unsere Weinkunden, meine Eltern und das Ganze einfach Schritt für Schritt nach vorne bringen. Und Da sind es natürlich immer kleine Schritte gewesen oder im Einzelfall natürlich auch mal ein größerer. Aber für mich ist die Gesamtrichtung einfach wichtig, dass ich merke, okay, es fokussiert sich immer mehr auf den Gedanken, was wir eben haben für die Zukunft. Und ja, für mich ist Balance, egal ob es jetzt im Wein ist oder im persönlichen Alltag, mit Mitmenschen, ist da was extrem Wichtiges. Und dadurch, dass ich ja mit meinen Eltern wirklich ein gutes Verhältnis habe, jetzt natürlich gab es da, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nee, das war alles immer harmonisch und es gab nie Streit. Da gab es natürlich auch Momente, in denen im Keller mal die Stimmung im Keller auch wirklich dann sozusagen war und man sich gegenseitig ein bisschen angegiftet hat oder im Weinberg man natürlich auch lauter geworden ist. Aber mein Papa und ich, wir sind beides Menschen, wo nicht nachtragend sind und dann dem anderen auch wieder verzeihen und da Verständnis für den Gegenüber, für die Situation haben. Man muss ja wirklich immer sehen, wo kommt mein Papa her und wo komme dann ich her. Mhm. Und ich denke, da haben wir beide dann auch wieder dann nach solchen Konflikten einfach die Zukunft gesehen und haben gesagt, da soll es hingehen und der andere meint es ja auch nur gut. Er hat halt einfach einen anderen Standpunkt.
Ja. Also du hast gesagt, du bist ein harmoniebedürftiges Wesen, ja. so wie auch deine Weine. Und das heißt, du hast hier und da vielleicht schon mal ein bisschen das Tempo reduziert oder auf ein höheres Tempo verzichtet zugunsten dieser Harmonie.
Ja, doch, das würde ich so sagen. Es zählt ja noch bei einem Weingut so viel mehr mit dazu, wie jetzt sag mal nur der Wein. Es bringt ja nichts, wenn dann, ich sag mal jetzt zum Beispiel mit meiner Frau, mit der Annalena, wenn ich sage, okay, ich power mich aus ohne Ende den ganzen Tag über. Ich meine, ich gebe mein Bestes, aber natürlich ist da auch noch eine Familie im Background. Wir haben jetzt letztes Jahr im November Nachwuchs bekommen und genauso bin ich ja jetzt seit November Papa und Ehemann. Und da ist es ja genauso wichtig, dass man auch für die Familie da ist. Und die Familie trägt ja auch das ganze Weingut. Und es hätte ja auch nichts für die Zukunft, wenn meine Frau oder mein Sohn so unzufrieden wären, dass irgendwie eine Scheidung im extremsten Fall da wäre. Dann hätte das Weingut als Ganzes ja auch keine Zukunft, in meinen Augen jetzt zumindest.
Ja. Ja, das ist aber Typsache, ne? Es gibt andere, du hast ja vorhin mal erwähnt, dass du da mal den Ernie Losen kennengelernt hast und seine Weine. Das ist vielleicht ein Typ, der da vielleicht kompromissloser aufs Tempo drücken würde und sozusagen der Rest um ihn herum muss sich dann irgendwie arrangieren, ne? Aber du hast ja deutlich vermittelt jetzt, dass du auch da ein ganz anderer Typ bist. Peter, lass uns mal auf dein Portfolio gucken aktuell und dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Wein probieren, oder?
Ja, gern. Also bei uns ist ja, wenn man jetzt unser Sortiment anschaut, sieht man, dass wir ein breites Sortiment an Weinen haben. Es ist auch ganz typisch fränkisch, dass da natürlich der Bacchus auch noch da ist, der Müller-Thurgau oder dann beim Rotwein die Domina. Da sind wir eben sehr breit aufgestellt. Ich bin da auch gar nicht böse drum, weil es einfach zu unserer Identität, zu unserer DNA als fränkischer Betrieb mit dazugehört, dass man einfach mehr Rebsorten hat, wie zum Beispiel an der Mosel oder im Rheingau. Und vielleicht sieht man da auch wieder so, auch schon bei meinen Eltern, ein gewisses Harmoniebedürfnis, dass es damals schon da war, weil sie auch gedacht haben, sie müssen halt möglichst vielen Kunden recht machen und dann im Einzelfall auch mal, ich sag mal, da nochmal 1000 Liter oder 500 Liter von einem halbtrockenen Müller-Thurgau abfüllen oder da dann nochmal einen süßlichen Bacchus machen. Und deswegen haben wir eben ein relativ großes Spektrum an Weinen. Aber ich finde es auch irgendwo interessant, eben dann nicht nur eine Scheurebe zu machen oder zwei Silvaner, sondern es ist ja dann echt die Kunst sozusagen zu sagen, was gibt mir der Weinberg und was ist das Besondere daran, um das auch wieder in die Flasche zu bringen.
Mhm. Und das willst du auch für die Zukunft noch ein bisschen so bewahren?
Ja, doch, also eine schöne Vielfalt will ich schon auch bewahren. Natürlich kann man in der Basis im einen oder anderen Fall drüber nachdenken, ob jetzt dann nochmal irgendwie ein halbtrockener Bacchus da sein muss oder ja, der eine oder andere Wein. Aber von der Rebsortenstruktur an sich bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Es kommt natürlich auch jetzt mal wieder was dazu, wie jetzt im letzten Jahr die Chardonnay-Pflanzung. Aber an sich steht so das Sortiment schon ganz gut. Ich meine, wir haben halt einfach auch dann die Sache mit dem Boden zum Beispiel oder einfach wirklich schöne alte Rebbestände. Das möchte ich eigentlich ungern, wenn es die Qualität liefert. Ausreißen oder irgendwo anders drunter verschneiden.
Ich meine, du hast ja auch eben gesagt, ihr habt noch einen großen Anteil an Privatkunden, ne?
Ja, richtig, genau.
Also ich denke auch, das macht einen Unterschied, wenn du dich quasi eher in Richtung Handel und Gastro positionierst, dann ist es vielleicht sinniger, sozusagen das Sortiment zu verschlanken. Auch wenn du wächst, vielleicht auch, dann damit es einfach auch leichter zu handeln ist, aber in eurem Fall, wenn ihr für die verschiedenen Partien gewachsenen Kundenstamm habt, dann ja.
Ja, also natürlich wird sich das, wenn wir uns vergrößern, glaube ich nicht, dass es parallel dazu wachsen wird an Weine, dass wir mehr Weine haben. Ich glaube, dass dann wirklich die Qualität der einzelnen Weine eher noch steigt, weil ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel nochmal einen alten Silvaner dazu bekommen. Der ist dann im Geschmack noch mal besser wie unser bisher alte Reben und der ersetzt den dann sozusagen und der alte Reben wandert dann halt zum Beispiel mit in den Ortswein mit rein und so stuft sich das dann immer weiter nach unten und im Endeffekt erhöht sich dann entweder die Menge in der Basis oder man sagt, okay, in dem Jahr schmecken wir beide Partien alte Reben sehr gut und da gibt es eine größere Partie davon. Ja. Aber ich denke, unser Sortiment, wie es jetzt aktuell steht, das ist schon auch groß genug, also das haben wir, denke ich, auch erkannt.
Ja, also Silvaner spielt eine große Rolle, ne? Nämlich die Hauptrolle, die tragende Rolle ja. Im Portfolio, aber du hast auch ein paar andere Sorten ja eben schon genannt. Eine hast du nicht genannt, glaube ich, das war die Scheurebe.
Ja.
Und die haben wir jetzt im Glas, ne?
Richtig, Scheurebe, alte Reben, Jahrgang 22.
Genau. Scheurebe ist ja nun eine Sorte, die in Deutschland noch existiert, aber sie führt schon so ein Nischendasein, ne?
Absolut, absolut. In Franken und in der Pfalz, würde ich sagen, hat sie schon einen Stellenwert, auch nach, ich sag mal, vielen Jahren mittlerweile, wo der Sauvignon Blanc seinen Einfluss auf die Charakteristik von den Aroma-Rebsorten hat. Und bei uns war es aber schon seit den 80er Jahren, also seitdem eben auch unsere Scheualte Reben im Betrieb ist, der Fall, dass wir da wirklich viel Herzblut reinstecken. Also mein Papa hat in den 80ern so ein paar Aroma-Rebsorten ausprobiert, wie eben auch den Traminer. Und bei der Scheurebe kam dann 2011 die Möglichkeit, dass man eben einen schönen Weinberg oder besser gesagt einen Weinberg, der wirklich einen Top-Boden hat, dazu bekommen haben und den dann mit Scheurebe wieder neu anlegen konnten. Mhm. Okay. Also das sind jetzt so die jüngeren Reben, was wir von der Scheurebe noch haben. Aber damals war es eben wirklich explizit die Konzentration auf Scheurebe. Da war natürlich auch das Thema Sauvignon Blanc ja schon da. Hätte man auch Sauvignon Blanc pflanzen können.
Ja, es gibt ja auch viele, die können jetzt blind Sauvignon Blanc und Scheurebe gar nicht wirklich unterscheiden. Wir wissen, dass es Unterschiede gibt, aber so im Allgemeinen können die durchaus auch mal ähnlich ausfallen, oder? Was meinst du?
Ja, ich denke, da ist der Lesezeitpunkt der Trauben so ein ganz großer Faktor, der dann auch den Weintypus prägt. Das ist ja dann entweder von einer sehr frühen Lese, dann eher das, ich sag mal, kräutrige Heu,
Was dann bei der Scheurebe rauskommt oder beim Sauvignon Blanc dann eher so das grüne Paprika. Beziehungsweise was beide dann wieder, wenn es sehr reif gelesen wird, sehr ähnlich
Johannisbeere
sind.
Johannisbeere also haben sie, ne?
Genau, Johannisbeere, die Exotik, dann auch ein bisschen so Mango oder wenn es sehr reif ist, Litchi. Also in der grünen Aromatik würde ich sagen, unterscheiden sie sich mehr wie in der reifen Aromatik.
Genau. Und du bist aber nicht in der grünen Aromatik hier, ne?
Ja, bei der alten Reben ist interessant. Also das tut sich mit Luft immer stark wandeln. Also oft ist es so, dass wenn man sie frisch aufmacht, hat man eher so, ich sag mal, die ersten Noten ist eher so das Exotische von, ich denke auch wirklich von dem Rebalter, was da ist, dass die da eine gewisse Reife mitbringt. Dann aber ist das Interessante, mit Luft verschließt sich das dann oft auch wieder. Also der Wein hat generell Phasen, ich sage mal, unabhängig sogar auch von der Lagerdauer, dass so ein Wein nach 1, 2, 3 Jahren Lagerung ja auch eine Entwicklung macht. Aber natürlich auch, und das spricht ja immer auch für einen großen Wein, im Glas, wenn ich dann Luft dazu bekomme. Und da ist eben das Interessante, dass unsere Scheualderreben immer im ersten Moment denken, hui, da ist aber viel Frucht da, trotzdem aber eine sehr, sehr feine Frucht, was meiner Meinung nach eben von alten Reben kommt, dass es nicht so eine kitschige Frucht ist. Und dann mit Luft verschließt sich das immer so ein bisschen wieder oder konzentriert sich dann eher wieder auf so eine grüne Seite, dann eben eher so Heu oder ganz, ganz unreife Johannisbeere dann. Und das ist wirklich das Spannende an dem Wein.
Okay, das werde ich beobachten. Also ich habe das jetzt eben aufgemacht, tatsächlich jetzt nicht länger aufgehabt, bevor wir uns das hier eingeschenkt haben. Und hier ist viel Frucht, sogar in der Nase hat, könnte man fast vermuten, da auch, dass da im Glas einem ein Tick was Süßliches begegnet. Ist dann nicht der Fall, am Gaumen ist er dann ziemlich trocken, ne?
Ja.
Aber eine schöne, wenn auch überhaupt nicht kitschige Aromatik, aber eine sehr, sehr schöne, angenehme. Also der hat sehr viel Potenzial, wie soll man das nennen? Um die Fingerwickelpotenzial so. Ne?
Ja.
Sehr charmant, sehr generös in seiner Art, lockt und nimmt ein für sich.
Ach, da bin ich, um jetzt vielleicht auch nochmal auf das Thema vorhin, was ich alles beim Weingut Keller mitnehmen konnte und auch wenn ein Keller ist jetzt als Hauptrebsorte Riesling haben wir natürlich auch dafür am bekanntesten sind. Auch sie machen ja eine Scheurebe, auch eine trockene Scheurebe. Und ich glaube auch da im Austausch mit KP und auch Julia war ja damals bei Müller-Cattois in der Ausbildung, ein Betrieb in der Pfalz, der sehr, sehr bekannt für Scheurebe ist. Da war, glaube ich, auch viele lehrreiche Gespräche über die Scheurebe mit dabei, die, ich denke mal, auch Einfluss jetzt gehabt haben oder haben auf den Wein, den wir jetzt im Glas haben.
Ja, das war ja im Grunde genommen Julia, die bei Hans-Günter Schwarz bei Müller-Cattois gelernt hat. Hans-Günter Schwarz war Kellermeister und hat sie da ganz sicherlich in dieser Hinsicht inspiriert. Müller-Cattois hat das ja behalten bis heute, ne?
Das
war ein gut Pfäffigen. Das sind so zwei Leuchttürme, was diese Rebsorte anbelangt.
Absolut, ja.
Ja, also ist saftig, total saftig. Man hat hinten raus sehr, sehr eine sehr, sehr schöne, vitalen Abgang, ein Finale. Und das ist ein Wein, den man mit viel, viel Freude auf der Terrasse öffnet und ausschenkt. Auch mal als Alternative vielleicht zu einem Sekt oder Champagner. Weil er einfach, ich glaube, vielen, vielen Menschen gefällt und ihnen ein Lächeln entlockt. Und das ist meines Erachtens genau das, was so im Aperitifbereich eine gute Figur macht. Wo würdest du oder wo setzt ihr ihn ein?
Also ich finde, wie du es eben sagst, der Wein, der kann so das schöne Spagat zwischen auf der einen Seite, man kann so, ja, ohne viel drüber nachzudenken, hinwegtrinken. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mit ihm beschäftigt, auch eben viele Facetten an dem Wein erkennen, wie es sich eben entwickelt, wie wir schon gesagt haben, oder wie viel Dichte, innere Dichte der Wein eben auch besitzt. Und jetzt ja so als Essensbegleiter ist er dadurch auch echt, kann er viele Gerichte abdecken. Auf der einen Seite natürlich ist zu so einer fruchtigen Rebsorte wie der Scheurebe immer natürlich auch asiatische Gerichte was Tolles mit Curry zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite kann er durch seine Dichte, die der Wein hat, auch wirklich mal mit einem etwas deftigeren, typischen deutschen Gericht mithalten. Also der ist da sehr, sehr universell einsetzbar. Und auch dadurch, dass er im Alkohol jetzt auch nicht übertrieben hoch ist, kann der auch wirklich mal mit sehr leichten Gerichten, egal ob es dann mal ein Sushi ist oder sowas, begleiten.
Ja, einen zweiten Wein haben wir hier, Peter, noch. Das ist Silvaner Alte Reben, auch Jahrgang 22. Landsknecht ist es.
Ja, genau.
Alte Reben heißt in diesem Falle, ungefähr wie alt ist das?
Ungefähr 40 Jahre alt, also knapp 40. Ist auch eine Weinbergsparzelle, die relativ im Zentrum vom Landsknecht steht, hat dort wirklich schönen Muschelkalk-Einfluss vom Boden, ist von der Genetik her so, dass in den 80er Jahren vieles Würzburger Klone bei uns hier gepflanzt wurden, die, würde ich sagen, qualitativ keine schlechten Klone sind. Beim Silvaner muss man sowieso generell sagen, es ist mit der Genetik, was wir ja vorhin schon mal beim Riesling und beim Spätburgunder angeschnitten hatten, ein schwieriges Thema. Hm. Da war Forschung mal da, dann konnte da leider nicht weitergemacht werden, weil da dann gewisse Erkrankungen im Rebmaterial auch parallel dazu gefunden wurden und ist es wieder eingestellt worden. Und aktuell probieren dann die Betriebe eher aus, sich selber Holz aus guten Weinbergen zu vermehren. Mhm. Oder auch im Elsass gibt es ja wirklich auch tolle Silvaner, dort sich dann mal an einer anderen Genetik zu bedienen. Und so würde ich sagen, aktuell ist es beim Silvaner eher so, dass man sagt, okay, ich baue auf alte Rebbestände generell auf, die durch ihr Rebalter kleinere Trauben erzeugen mit einer dickeren Schale. Oder man arbeitet mit der Kordonerziehung, wie wir jetzt auch bei dem Silvaner alte Reben machen, um durch die Erziehung auf eine dickere Schale, auf niedrigere Erträge zu kommen.
Also Neupflanzung nur, wenn es unbedingt sein muss.
Genau, weil ich sehe da einfach auch den Faktor, dass bis da mal die Qualität, die ich gern hätte, wieder rauskommt, da muss ich ja teilweise dann wieder 20, 30 Jahre warten. Dann ist wieder auch das Thema da mit Wasserverfügbarkeit und bis dann so eine Rebe sich wieder mal erst etabliert hat und so tiefe Wurzeln hat, dann hat man auch viel Zeit verloren.
Ja, zum Glück habt ihr ja, seid ihr jetzt in der Phase, wo sich auch das Image des Silvaners so ein bisschen wieder verbessert. Merkt ihr das auch bei euren Privatkunden oder war das eigentlich immer da nie ein großes Thema, kein großes Auf und Ab?
Zum Thema, wie Silvaner vom Kunden wahrgenommen wird, würde ich sagen, hatten wir ja eigentlich einen schwierigen Start. Ich sag mal, die Silvaner gerade aus den 80ern oder Anfang 90ern, da hat es ja oft geheißen, puh, der Silvaner ist herb, der ist sauer. Also der Start war nicht unbedingt leicht für uns als Betrieb mit dem Silvaner da Fuß zu fassen. Ich denke, da hat viel die Klimaveränderung dazu beigetragen, dass natürlich einerseits der Silvaner eine bessere Reife bekommt, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist einfach der, dass die Betriebe erkannt haben, wir müssen die Erträge runterfahren und müssen auch genauer wissen, wann ist der perfekte Lesezeitpunkt vom Silvaner. Dann gab es ja natürlich die Zeit vor 20 Jahren, 15 Jahren, in der man dann stolz war, dass der Silvaner über die 100 Öchsle erreicht hat und dann mit 14,5 oder noch mehr Volumen Alkohol auf dem Etikett in die Flasche gefüllt wurden. Und jetzt in der aktuellen Zeit würde ich sagen, dass einfach auch Franken erkannt hat, was können wir gut, was ist auch unsere DNA, wo können wir uns positionieren. Und es ist einfach mal der Silvaner. Und ich glaube, dass der einfach den Zeitgeist wirklich auch gut trifft, weil ein Silvaner im Endeffekt auch wieder so was Reduziertes hat. Er ist eben kein Wein, wie wir es jetzt gerade bei der Scheurebe hatten, der durch viel Frucht im ersten Moment ja, sozusagen betört, sondern es ist ja eben der leise Wein, der durch seine, ja auch wieder innere Dichte oder durch seine Struktur, durch seine Gerbstoffe und dann auch wieder durch den Bodeneinfluss überzeugen kann. Und ich glaube, dass da die Leute so viel Hektik und Stress ja mal auch mittlerweile im Berufsleben hat, da manchmal dann auch am Abend einfach nach einem Wein suchen, der eben nicht nochmal anstrengt und der dann eben auch wieder Ruhe reinbringt in die innere Balance, wenn wir es eben vorhin davon hatten. Und da ist, glaube ich, so ein Silvaner ein Wein, der was sehr Erdendes besitzt, also so einfach zum Runterkommen.
Ja, ja. Also der Silvaner hat tatsächlich ein bisschen was Introvertiertes.
Ja, absolut, ja.
Ja, er hat auch was Puristisches, also so den Fokus, die Konzentration aufs Wesentliche, ohne viel überflüssiges Beiwerk. Wenn man mal Purismus so in etwa begreift, dann passt das auf den Silvaner. Und in dieser Art ist er natürlich in der Welt der deutschen Weine zumindest, hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Viele deutsche Weine sind eher fruchtgetrieben. Und insofern ist diese puristische Art meines Erachtens auch etwas, was sehr, sehr gut zur Küche passt, generell, weil bei mir zumindest, ich mag, wenn ich Wein als Begleiter einsetze, tendenziell eher Weine, die nicht von ihrer Frucht sozusagen da aromatische Konkurrenz schaffen zum Essen, sondern eher hier auf der zurückhaltenden Schiene unterwegs sind. Und ich denke, das ist seine Stärke, aber das ist eben eine Stärke, die noch nicht in der Breite angekommen ist. Ne? Da wird er immer noch reduziert auf, ja, Silvaner ist ein guter Spargelbegleiter. Also das kann bei euch in Franken tatsächlich anders sein, aber wenn ich mal die gesamte Republik mir angucke, dann ist er doch immer noch in dieser engen Nische drin. Und wenn die Spargelzeit vorbei ist, dann trinken wir wieder anderen Wein. Ne?
Ich glaube, ein Silvaner ist auch ein Wein, der wenig Fehler verzeiht. Dadurch, dass er eben mit sehr wenig Restzucker in der Regel gefüllt wird, das heißt sowas zwischen 0 und 3 Gramm Restzucker, hat er wenig Kaschierendes. Die Süße kaschiert ja dann oft auch den einen oder anderen Nachteil oder Fehler, den der Wein auch hat. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch noch dazu das Aroma vom Silvaner, das ja durch seine Neutralität auch jeden Fehler sofort erkennbar macht. Mhm. Und da liegt es wirklich auch am Winzer, das richtige Händchen zu haben und zu wissen, okay, der Weinberg, wie wir es vorhin schon gesagt haben, muss einfach sehr vital und gesund dastehen. Im Keller muss ich genau wissen, okay, wie viel Maischestandzeit tut meinem Wein gut oder wie viel Oxidation tut dem Wein gut, weil so ein Silvaner verträgt eigentlich auch schon relativ gut, das Holzfass, wie es jetzt eben auch bei dem Silvaner Alte Reben war, also generell die Oxidation, aber das kann auch sehr schnell kippen. Und da, wie schon gesagt, ist der Silvaner eine Rebsorte, wo da eben sehr, sehr schnell die Fehler auch zeigt.
Und die Erträge darf man nicht überstrapazieren. Ne?
Genau, das sowieso schon als Grundvoraussetzung. Ein Silvaner mit 120, 150 Hektoliter, wie es einfach leider in den 80er, 90er Jahren dann häufiger der Fall war, das gibt dünne, aussagslose Weine. Oder dann oft mit Süße wieder kaschiert worden. Und das ist natürlich dann auch nicht so das, was man sich darunter vorstellt.
Also du hast hier einen Silvaner, der ungeheuer viel Frische, Lebendigkeit, Vitalität, Saftigkeit ausstrahlt. Also der wirkt, obwohl das ja immerhin auch ein Wein mit 13 Volumenprozent ist, aber die schmeckt man nicht. Ne? Wenn man das nicht auf dem Etikett sehen würde, wird man es, glaube ich, auch nicht unbedingt vermuten. Der hat sowas durchaus auch was Leichtes. Der hat so einen schönen Auftrieb. Das ist beides. Silvaner hat ja was Erdiges, was sehr Verbundenes auf der einen Seite. Deshalb oft diese kräutrigen manchmal auch nicht erdigen Noten, aber sowas Bodenverhaftetes, auch Mineralisches, was man, also Wahrnehmungen, die man im Boden vermutet. Aber du bringst hier auch das Gegenteil mit in diesen Wein, nämlich so einen Auftrieb der Leichtigkeit, der dem Wein auch so ein paar Flügel gibt. Und genau diese innere Spannung strebt, weil du es gemacht hast, strebt nach Harmonie, aber ist geprägt auch von Gegensätzen. Und das ist das Schöne an diesem Wein.
Hast du schön beschrieben. Also das finde ich eben auch, dass der Wein dann eben am Ende dann doch wieder sagt, trink mich, und ich habe einen gewissen Anspruch, und ich habe schon auch den Willen, also der Wein sozusagen, für den spreche ich jetzt mal, also der sagt schon, ich will dir was vermitteln, ich will dir schon was erzählen, aber ich tue dich jetzt nicht damit so, ich zwinge dir nichts auf. Also wenn du Lust hast, mich einfach noch so zu trinken, dann kannst du es tun.
Ja.
Und wenn dich aber mit mir beschäftigen willst, dann zeige ich dir auch was. Und dann ist es schon so, dass man dann merkt, wow, da ist wirklich eine Frische da am Ende, was ja beim Silvaner nicht unbedingt die Regel ist und auch gar nicht so leicht zu bekommen ist. Also da ist dann schon wirklich das Thema, wann ernte ich den, bereite ich mein Weinberg übers Jahr auch darauf hin vor. Und wir wissen einfach, dass der Weinberg an sich schon eine schöne Gelbfruchtigkeit besitzt. Also die Trauben sind immer schon sehr dickschalig und gelb, und da achten wir dann eben genau im Sommer drauf, dass wir eher die Blätter vor den Trauben belassen, um eher dann, ich sag mal, eine grüne Aromatik bei der Lese dann auch zu bekommen. Mhm. Und im Keller, gerade auch das Holz, das wir für den Silvaner verwendet haben, ist ja fränkische Eiche von unserem einzigen fränkischen Fassküfer, dem Assmann in Eusenheim. Das sind schon auch eher so, ja, die kühle Aromatik, also eher teilweise wirklich auch das grüne, herbe, was das Holz, was dann da mit fördert oder mitbringt. Und das im Gesamtobjekt Wein ist es einfach, glaube ich, sehr, sehr stimmig, obwohl der Wein nur irgendwie, ich glaube, 1 Gramm Rest sogar hat. Also das ist dann wirklich wieder der ungeschminkte Silvaner.
Also von einem Franken in Franken mit einer fränkischen Rebsorte in fränkischem Holz groß geworden. Also das ist, Authentizität oder Wein mit Herkunftscharakter. Ne?
Ja, dankeschön. Freut mich, dass das so gut ankommt.
Du hast ja in den letzten Jahren vor allem gutes Echo bekommen in der Szene durch deine Pinots, durch deine Spätburgunder. Erzähl doch vielleicht auch dazu nochmal ein Wort.
Also ich hatte es ja zu Beginn schon gesagt, ich glaube, so der Start mit dem Weingut Fürst in Bürgstadt, damals dann auch die Pflanzung vom Klingenberger Schlossberg. Das war, glaube ich, für Pinot, für die Infektion mit dem Pinot-Virus, kann man sagen, wirklich der treibende Punkt bei mir, dass ich gesagt habe, wow, in der Rebsorte steckt so viel Potenzial drin, um wirklich große Weine zu machen, und mit viel Herzblut kann man da einfach wahnsinnig viel auch erreichen, auch wenn wir jetzt in Oberfork eben kein Schlossberg oder Höllenberg wie im Rheingau besitzen, geht da qualitativ wirklich viel, und die Weine besitzen irgendwo immer eine gewisse Eleganz und Feinheit oder Leichtigkeit, oder das ist ja gerade das, was ich auch bei unseren Spätburgundern schätze, eben nicht die konzentrierten und hochreifen Spätburgunder, sondern wir oder ich mag das eben besonders, wenn ein Spätburgunder immer was Leichtes, Tänzelndes hat. Also eher immer lieber die 12 Volumen Alkohol als die 13 Volumen Alkohol. Und immer auch eher lieber ein halbes Gramm mehr Säure als ein halbes Gramm zu wenig Säure. Dann war ich natürlich auch noch, und das war auch ein ganz besonderes Erlebnis in meiner Schulzeit als Praktikant in Burgund. Das war 2013 kein leichtes Jahr, um wirklich Top-Spätburgunder zu erzeugen, aber ich glaube, die Freaks da draußen, die eben, wie auch ich, den leichten und fruchtigen Spätburgunder lieben, die sagen alle, wow, 13 ist absolut ein Überflieger, ja.
Ja.
Und ja, mit dem Hintergrundwissen und natürlich auch bei Kellers war, war das natürlich auch eine prägende Zeit für den Spätburgunder. Also auch KP und Julia sind ja da genauso wie ich infiziert vom Spätburgunder. Dass wir uns da auch viel drüber ausgetauscht haben und unterhalten haben und Stilistiken probiert haben. Egal, ob das jetzt das Huber, Weingut Huber in Malderding oder Bäcker in der Pfalz sind oder natürlich der Fürst. Da wird jeder Wein genauestens zerlegt und Wissen gesammelt, wie es denn dazu kommt, dass es so und so schmeckt. Und ja, sowas.
Das hat dich inspiriert.
Ja, absolut. Und da bin ich auch froh, dass meine Eltern da so mitziehen, weil da würde ich sagen, hat mein Vater schon auch eine andere Stilistik vor 10, 15 Jahren gehabt beim Spätburgunder, also wirklich eher später gelesen, auch eher extrahiert, das heißt schon auch Saftabzug in der Lese gemacht oder dann auch mehr untergestoßen und dann damit mehr Gerbstoffe auch rausgeholt. Aber wir heute machen eigentlich oft eher das Gegenteil. Also wir ziehen keinen Saft ab, wir tun auch kaum unterstoßen. Also mir liegt da eher mal die Eleganz und die Feinheit vom Spätburgunder.
Und welche Fässer setzt du ein?
Fässer ist es bei uns so, dass wir das Glück haben, dass wir ein paar Fässer vom Klaus Peder bekommen haben, die er wieder von Romani Condi bekommen hat. Also das ist wirklich in meinen Augen vom Holz her gibt es da echt nichts Besseres für einen Spätburgunder. Das sind ja leider nicht der ganze Keller, der jetzt mit Romani Condi Fässern voll ist. Aber ja, dann habe ich das Glück, dass ich von meinem Praktikumsbetrieb im Burgund von Comblé Chebelair auch ein paar Fässer immer wieder beziehen kann. Dass ich dann aber natürlich auch schaue, weil ich bin zwar kein Fan von Neuholz, also von reinem Neuholz, aber natürlich so ein kleines bisschen mehr an Struktur und auch Röstaromen bekommt man dann doch mal mit dem einen oder anderen neuen Barrique noch mit dazu. Also das sind im Jahr 1 bis 2 bei uns, da größt jetzt kein Riesenfaktor.
Und die beziehst du im Burgund?
Ja, genau, die bekommen wir direkt aus Saint-Romain, das ist von Froissart Frères, so ein bekannter Hersteller, wo wir es gern beziehen, aber auch Küfereien wie Tarançon oder die Tonnerie Rousseau in Chabrais-Chambertin, das sind wirklich gute Hölzer und auch gute Fässer, die wir da beziehen. Und ich sage auch immer nur, wir beziehen auch nur wirklich Top-Fässer, weil wir geben uns so viel Mühe, das ganze Jahr über im Weinberg oder dann natürlich auch im Keller. Und man kann so viel Qualität durchs falsche Holz am Ende auch wieder zerstören. Also da bringt es in meinen Augen gar nichts, da irgendwie an dem Holz zu sparen und dann da das billige Fass zu nehmen.
Ja, gerade wenn man sich so viel einsetzt für alle Details im Weinberg, dann hast du recht, dann kann man im Keller den einen oder anderen Fehlgriff tun, auch eine Menge wieder falsch machen. Viel besser kriegt man es dann sowieso nicht hin. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich wirklich überlegt, das Optimale aus dem, was man geerntet hat, nachher auch in die Flasche zu bringen. Peter, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir könnten noch eine Stunde weiterreden, ist mein Gefühl. Der Stoff geht uns nicht aus. Insofern mein ganz herzliches Dankeschön an dich für deine Zeit und für die glänzenden Ausführungen.
Dankeschön, Wolfgang, dir, dass du mir die Chance gibst, uns und unser Weingut zu zeigen und ja, mir einfach die Bühne zu geben dafür, ja, das Silvaner und auch Franken als Gebiet weiterzubringen.
Das mache ich erstens gerne und zweitens sehe ich ja, dass du das und ihr das verdient. Komm gut ins Wochenende. Bis bald.
Bis bald.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem jungen Volkacher Winzer Peter Leipold. Bereits in einer Woche geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem weiteren interessanten und hochmotivierten Jungwinzer aus dem Weinbaugebiet Franken. Lasst euch überraschen, wer dann am Mikrofon Platz nimmt und uns intime Einblicke in sein Leben und Schaffen gewähren wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.